Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die. Und oft war der Name hier dieses Podcast schon Programm. Man hat sich gefragt, machst du jetzt AI? Und wenn nicht, stirbst du dann? Jetzt wollen wir aber mal einen Realitätscheck heute machen. Hat KI diese ganzen Versprechungen, die aufgekommen sind, wo es hieß, das wird alles revolutionieren, hat es eigentlich in den großen deutschen Konzernen und im gehobenen Mittelstand wirklich die Verbänderung beigeführt, die wir uns alle erhofft haben? Haben wir diese Effizienzgewinne? Ist es so, dass wir auf einmal sagen, nee, dein Mitarbeiter ist entlastet, er kann ganz anders arbeiten, er wird viel kreativer? Und damit ich die Frage nicht beantworten muss, habe ich mir den David von Valantica eingeladen und habe gesagt, sag mal, wie sieht es denn so aus? Und gib dir die Frage direkt an dich, wie sieht es denn momentan aus? Wie nimmst du den Markt wahr? Wie nimmst du Kunden wahr? Du als Berater strategisch, wie siehst du die Welt gerade?
Hallo Andreas und danke für die Frage. Letztes Jahr gab es seit Anthropics Claude Release definitiv eine Veränderung, die in der Breite auch bei den Unternehmen für eine echte steilere Trajektorie für AI-Adoption gesorgt hat. Das sehen wir in einer viel stärkeren Nachfrage und auch diverse Studien von uns, aber auch von Wettbewerbern zeigen, die Investments in 2026 haben sich verdoppelt gegenüber dem Vorjahr. Und das Jahr des Proof of Concepts ist tatsächlich vorbei. 26 steht viel mehr im Zeichen von Skalierung und damit auch Wert heben aus den Potenzialen, die jetzt jeder im Kleinen gesehen hat, aber im Großen auch noch weiter ausschöpfen will.
Ja, wir haben ja jetzt gerade so dieses Proof of Value, ne? Und vielleicht magst du kurz erzählen, was du da machst bei der Valantica. Du hast schon Studien angesprochen, aber das machst du ja nicht. Du bist ja wirklich am Puls der Zeit. Du bist hier mit den Kunden, unterhältst dich bei denen. Was machst du denn da eigentlich so und wie führst du denn dann auch so ein Proof of Value, nenne ich das jetzt mal, durch, wo man wirklich sagt, hey, da habt ihr was gehoben mit KI oder gibt es vielmehr Empfehlungen, so könnt ihr was heben mit KI?
Ich selbst mache seit 20 Jahren Unternehmensberatung, immer Schwerpunkt digitale Transformation. Ich bin Wirtschaftsinformatiker und dementsprechend kümmere ich mich bei der Valantica auch in dieser Domäne um AI Transformation. Und da geht es immer um das Spannungsfeld. Erstens, was ist eigentlich der geschäftliche Zweck? Was will man eigentlich für geschäftliche Ziele erreichen? Das zweite ist, wie kann man das technologisch heben? Und das dritte ist natürlich, wie schafft es auch für die Unternehmen in der Organisation, damit den Mitarbeitenden und andere Stakeholder auch den Mehrwert, den man sich davon verspricht. Und diese drei Perspektiven, die haben wir in den Projekten in unterschiedlicher Ausprägung, mal mehr, mal weniger stark im Fokus. Was heißt das? Du hast gerade Valuation angesprochen. Ein Fokus, der bei digitaler Transformation häufig erstmal zu kurz kommt, ist die Frage, was ist denn wirklich scharf gerechnet der kommerzielle Benefit aus dem Einsatz der Technologie? Häufig läuft es ja ein bisschen umgekehrt. Es gibt eine neue Technologie, die verspricht auch relativ schnell, wenn man es anwendet, privat einen großen Mehrwert. Und dann sagt man, naja, der ist ja so offensichtlich, dass ich mal anfange, den jetzt zu schöpfen, indem ich die Technologie ausrolle. Das kostet dann richtig viel Geld. Und im Nachgang sind viele enttäuscht, weil sie sagen, das waren ja eigentlich nicht die versprochenen Benefits. Umgekehrt wollen wir durch eine wertorientierte Einführung Technologie sicherstellen, dass von Anfang an kristallklar ist, was sind eigentlich die Erwartungen, was sind die Schmerzpunkte, die man hat, die man durch die Technologie adressieren will, um dann bei der Einführung regelmäßig auch zu schauen, werden die denn tatsächlich von den praktischen Projekten und den Ergebnissen auch bestätigt oder auch nicht. Hypothesen werden formuliert, die werden verifiziert oder falsifiziert und dann werden Programme auch angepasst. Und die kurze Version ist, und das ist wirklich was Besonderes im Fall von AI im Vergleich zu anderen Phasen der digitalen Transformation der letzten 20 Jahre, die ich begleitet habe, dass das Versprechen, das AI bringt, ist ja relativ simpel. Sagt nämlich, Prozesse werden schneller und insgesamt werden Abläufe günstiger. Und Qualität wird gleichzeitig in der Regel auch noch besser. Und tatsächlich sieht jeder in verschiedenen Umgebungen, dass dieses Versprechen relativ schnell erfüllt wird. Problem ist leider nur, bei dem Versuch, das dann zu skalieren, also in der Breite zu heben, dann stellt man normalerweise fest, da gibt es eine Reihe von Hindernissen, die dafür sorgen, dass es nicht so einfach geht. Und der Effekt, den man im Kleinen geschafft hat, im berühmten Proof of Concept, der ist dann gar nicht so einfach in der Breite zu heben, weil man eben dann, wie immer bei Transformation, doch mehr Dinge anpassen muss, als jetzt einfach nur die Technologie in die Breite zu bringen. Und daran arbeiten wir mit den Klienten entsprechend intensiv.
Ja, du hast gerade auch, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiges Stichwort genannt, nämlich AI at Scale. Guckt euch da gerne, habe ich euch verlinkt unter dieser Folge von Valantik, die Studie zusammen mit dem Handelsblatt an. Da habt ihr nochmal spannende Insights und es kamen auch nochmal Leute zu Wort, die auch selber ihre Einschätzung gegeben haben. Sehr interessanter Mix, Kompliment für die Studie an der Stelle. Also guckt euch die gerne mal an. Und sonst sagst du ja, genau da ist ja das Problem gerade. Wir sehen so im Einzelnen, das müsste ja funktionieren. Kriegen ist dann aber nicht skaliert, beziehungsweise einige schon. Was sind denn so die Erfolgsfaktoren, damit das denn tatsächlich, wir bleiben mal ein bisschen abstrakt, so eine AI-Initiative dann skaliert und das mehrere nutzen? Wo ich weiß, es wird ja von verschiedenen Stellen, wir sind jetzt zum Beispiel auch bei der Deutschen Bahn und geben dort Co-Pilot-Schulungen für Leute, die erstmal rangeführt werden sollen, überhaupt das in irgendeiner Form zu nutzen und nicht zu sagen, das ist Teufelszeug, da will ich nichts zu tun haben. Aber wir reden ja da über ganze Prozesse, über POCs, die ich gefahren habe und die ich jetzt ausrollen möchte. Und ich war ja noch nie so ein Freund von Leuchtturmprojekten, weil oft ist der Leuchtturm einfach nur stehen geblieben und keiner hat ihn jemals wieder gesehen und er war nicht, ging nicht weiter. Also ich bin eben nicht auf die offene See raus und los ging's. So, und jetzt habe ich lange geredet, aber was ist denn so bei AI at Scale? So die Erfolgsfaktoren, wo du sagst, ey, darauf kommt es wirklich an.
Also es gibt einen Teil der Erfolgsfaktoren, die sind die gleichen wie bei jeder anderen erfolgreichen Transformation. Nämlich erstens, du brauchst Leadership-Commitment. Es lohnt sich gar nicht. Kotter hat schon als Harvard-Professor vor über 30 Jahren Bücher darüber veröffentlicht, dass einer der wesentlichen entscheidenden Punkte dafür, ob Transformationen erfolgreich sind, ganz unabhängig davon, ob das jetzt eine IT-Transformation ist oder vielleicht sogar ein Merger, ist, dass du einfach den berühmten Sense of Urgency, also die Dringlichkeit für die Veränderung, kommunizierst, dass es auch klar und verstanden wird und dementsprechend auch top-down agiert wird. Das hört sich immer wieder Binsenweisheit an, ist es de facto auch. Tatsächlich ist auch bei AI-Transformation wird häufig unterschätzt, wie wichtig es ist, ein Narrativ zu formulieren, der klar wird, wo wollen wir damit hin. Anders als bei anderen Technologien sind sehr viele Ängste auch mit der AI verknüpft. Es gibt jeden Tag in den Leitmedien Presseartikel darüber, welche Gefahren für Jobs bestehen. Je nach Job wird aufgeschlüsselt, wie groß die Gefahr ist. Wir sehen, dass gerade in der Rezession es generell schwierig ist. Das heißt, da wird viel miteinander auch vermengt und Leadership Commitment bedeutet, du setzt dich als Führungskraft top-down, C-Level auf dieses Thema und kommunizierst über alle Kaskaden der Führungsebene klar und konsistent, was man sich davon erwartet, wie man das umsetzen wird und dass es auch eine längere Reise ist und nicht ein Sprint, der mit der Einführung der nächsten Co-Pilot-Lizenz vielleicht schon beendet ist. Das ist Punkt eins. Der zweite Punkt ist, die Fähigkeit, das umzusetzen, wir nennen das Ability to Execute, bedeutet, dass du auch Voraussetzungen schaffst, neben einem einheitlichen Programm, zum Beispiel Use Cases, zu bewerten, zu identifizieren, also quasi standardisiert vorgehst und nicht hier mal den einen Faktor höher gewichtest, da den anderen, der bei AI Wert stiften soll und dann auch eine Zusammenarbeit herstellst über die Organisation, über die Departments, über die Einheiten. AI sollte zum Beispiel nie eine rein IT-getriebene Veränderung sein, sollte natürlich auch fachlich alle berücksichtigen. Das ist sozusagen, wenn du so willst, die Programmfähigkeit. Und der dritte Punkt ist, momentan ein Schlüsselthema, aber auch bei Transformationen häufig vernachlässigt, nämlich die Befähigung der Mitarbeitenden. Capable People nennen wir das. Also, wie funktioniert jetzt eigentlich AI-Adoption in der Breite? Was heißt das eigentlich? Wie sehen Trainingsjourneys aus? Wie werden auch Mitarbeiter an die Hand genommen? Auch hier gilt, es reicht nicht, einfach nur einen Zugang zu schaffen, sondern im Arbeitskontext, in dem man unterwegs ist, das ist unterschiedlich von Abteilung A zu Abteilung B, von Domäne Finance zu HR, zu Produktentwicklung und so weiter, das auch anzupassen und auch dazu bewerten, ob es Fortschritte gibt. Und dazu gehört auch die Fähigkeiten der Mitarbeitenden zum Beispiel zu weiterzuentwickeln und auch so weiterzuentwickeln, dass die später vielleicht automatisiert werden können und aus einer Fähigkeit auch ein Skill wird, was du später agentisch dann skalieren kannst. Und last but not least ist es der Betrieb, Target Operating Model. Wie bist du eigentlich in der Lage, später dieses Programm in der gesamten Wertschöpfung deiner Organisation umzusetzen? Und wahrscheinlich musst du auch einige Dinge anpassen, nämlich Workflows neu designen, sodass du auch die großen Vorteile von so einer Automatisierung und dem Wertbeitrag heben kannst. Aber dazu kommen wir bestimmt noch.
Genau, was mache ich denn? Du hast gesagt, als erstes so rangestellt, das Commitment des Leadership. So, jetzt sitze ich da und sage, ja, ich committe mich. Und dann wird sowas, wird gedacht, ach, wir werden jetzt AI-driven. So, und dann haue ich da jetzt irgendeine Zahl ran und sage, dadurch haben wir eine Effizienzsteigerung von 5%. Dann kommst du jetzt um die Ecke und sagst, nee, wir können auch 10 schaffen, die und die Cases müssen wir angehen, das wäre Best Practice, die müssen wir jetzt erstmal umsetzen. So, wie kriege ich das denn, dieses Commitment? Also, wie hab ich mir das vorzustellen, auf dieser Top-Level-Ebene, wo du ja auch unterwegs bist, dass die können ja einfach so sagen, ja, ich bin committed, oder man will ja auch nicht, wenn du ja als Berater kommst, sagen, ja, nee, also da Daten und AI, das ist mir heute nicht mehr wichtig. Das wird ja keiner mehr machen. Außerdem, dann wärst du ja auch nicht da. So, und dann ist ja schon ein gewisses Commitment da. Wie kann ich denn auch, Commitment ist ja auch immer Bring- und Hohlschuld. Also muss ich es vorleben, auf der anderen Seite muss ich auch das Geld geben. Aber wie treffe ich da Entscheidungen? Worauf committe ich mich denn? Da haben jetzt die ganzen Abteilungen lauter AI-Initiativen. Jeder macht irgendwas, einige schreiben auch nur AI drauf, die anderen machen ganz tolle Sachen, die einen sind ready, die anderen haben am Case, der bringt kein Geld, der macht aber, alle Leute freuen sich drüber, weißt du, wie kriegst du das hin, dort zu helfen, auch eine Entscheidungsfindung zu machen, dass ich mich auch committe und es auch durchhalte und sage, den Weg gehen wir mal wie so ein guter Kapitän, Kapitänin.
Das hat natürlich unterschiedliche Ebenen. Also eine Ebene ist generell ein Mindset. Du hast heute eine Situation, in der wir alle die klassischen Führungs-, ich will sogar sagen Arbeitsmodelle der Vergangenheit Stück für Stück hinterfragen werden. Warum? Weil wir in der Zukunft gegenüber sind, in der einen Industrie früher, in dem anderen Unternehmen später, ja eine neue Art von Mitarbeitertyp wahrscheinlich haben werden. Also wir werden ja agentische Mitarbeiter haben. Und dann ist ja die Frage, wie werden diese Mitarbeiter eigentlich geführt? Gibt es gemischte Teams? Trennt man das separat? Und vor allen Dingen, die Rolle der Führungskraft als People Manager ändert sich dadurch ja auch, weil man viel technischer in der Lage sein muss, auch zu bewerten und zu steuern und das Ganze überhaupt mal zu verstehen. Also worauf will ich hinaus? Dass wir in einer lernenden Gesellschaft unterwegs sind, das wird auch schon seit vielen Jahren gesprochen und gepredigt. Jetzt ist es wirklich an der Zeit. Also niemand muss selbst jetzt zum Entwickler werden. Das kann ja mittlerweile ganz offensichtlich auch AI im Vibe-Coding relativ gut. Allerdings muss man sich in der Lage sehen, sich mit diesen technischen Möglichkeiten schon auseinanderzusetzen und die selbst auch anzuwenden. Also Führungskraft wird zukünftig von der Befähigung erstmal vom Mindset her umdefiniert. Das muss man für sich als Organisation erstmal formulieren, was das bedeutet. Und aus dieser Formulierung wird ein Anspruch. Und diesen Anspruch musst du dann auf die verschiedenen Ebenen auch tragen. Und dann musst du ihn, das steht in jedem Management-Handbuch der letzten 50 Jahre, vorleben und musst im Prinzip Leading by Example auch zeigen, dass du selbst in der Lage bist, dich weiterzuentwickeln und damit auch anderen Vorbild bist, das selbst zu tun. Und der Veränderungsgrad, der damit einhergeht, der ist nun mal jetzt größer, als er in der Vergangenheit war. Wenn man von einem SAP-System aufs nächste gewechselt ist, da musste man auch einiges verändern in der Organisation, aber da hat sich deine Rolle, so wie du agierst, nicht so stark geändert. Jetzt ändert die sich stärker und viel schlimmer. Es kann ja noch nicht mal einer genau sagen, wie weit das geht, wie schnell das geht. Das heißt, das Maß an Veränderungsgrad wird höher und diese zunehmende Ambiguität, die führt auch zu nochmal einer neuen Führungsverantwortung, weil du musst Zuversicht auch in der Lage sein zu geben, obwohl du selbst vielleicht gerade die Herausforderung hast, dich in dieser Umgebung zu orientieren und deine Rolle noch zu finden. Und das ist ein ganz besonderer Aspekt, der tatsächlich in der aktuellen Phase ein ganz großer Erfolgsfaktor ist und von den Unternehmen, die schon relativ erfolgreich als Pioniere einer Veränderung vorweggehen, da kann man zumindest erkennen, dass es sehr ernst genommen wird und da auch Führung und das Commitment in dem Fall sehr klar wird und sich dann wiederum auf alle Ebenen darunter auch übersetzt.
Jetzt gibt es aber ja verschiedene Punkte. Wir sind jetzt sehr schon stark in dem Agentic AI, wo wir sagen, da gibt es Mitarbeiter. Ich bin dann als derjenige oder diejenige, die das ausführt, eher der Dirigent. Und dann gibt es Leute, die machen, während früher meine Arbeitszeit viel mehr aus Machen bestimmt war und operativen Dingen, wo ich jetzt aber viel mehr so überlege, wie greifen die Sachen ineinander? Wie gehen sie teamübergreifend cross-divisional? Jetzt haben wir aber auch noch so Versprechen gehabt, wie bei Gen AI. Jetzt generiert die Maschine Maschine auch alles selbst und gibt mir dann auch die Ideen und setzt auch selber um und das jetzt alles zusammen. Wie beurteilst du so bei dieser Gen-AI-Versprechen, was ja gerade viel aus der gesamten Datengeschichte, und du bist ja auch Wirtschaftsinformatiker und du wirst garantiert immer wieder über Daten kommen und Datenqualität und dass die sauber ist. Und dann, wie ist da so die Transformation bei den Leuten, die ja nicht mal richtig data-driven geworden sind und jetzt muss ich sie schon AI-driven kriegen? Das stelle ich mir extrem krass vor, wenn ich den ersten Schritt nicht gegangen bin und muss den zweiten jetzt gehen und dann noch der Dirigent werden. Dazu muss ich halt alle Instrumente erst irgendwie verstehen. Ich muss sie nicht spielen können, bin ich fest von überzeugt, aber ich muss sie verstehen, wie sie miteinander wirken. Und das im Zusammenhang mit GenAI, wie siehst du da den Reifegrad, das Wachstum, was passiert da gerade?
Also sehr spannende Frage, weil da haben wir jetzt, wie in so typischen Hype, Cycle auch natürlich Phasen der Ernüchterung schon erreicht. Also ja, die Systeme sind unglaublich beeindruckend. Es gibt niemanden, der sich mit Machine Learning intensiv beschäftigt und nicht der absoluten Überzeugung ist, was da gerade in den letzten Jahren passiert ist, gemessen an Geschwindigkeit und Fortschritt, atemberaubend, man kommt kaum hinterher. Gleichzeitig sagen auch die gleichen, das sind und bleiben probabilistic systems. Das heißt also, technisch sind das Systeme, die statistische Vorsagen machen und in der Lage sind, darauf basierend Inkremente wie Text, Bild, Ton zu generieren. Aber per Definition, quasi mathematisch vorweggenommen, sind das fehlerhafte Systeme. Die können gar nicht 100% korrekt sein. Und dieser Effekt wird dann dadurch noch verstärkt, dass man eben aufgrund der Bedeutung menschlicher Sprache schnell überzeugt ist, dass etwas vermeintlich richtig ist, nur weil es sich richtig anhört. Und das ist bei der Skalierung natürlich vor allen Dingen in Domänen, in denen es um 100% oder nahezu 100% Sicherheit ankommt, ein ganz, ganz gefährlicher Aspekt. Und wir sehen das momentan verstärkt im Bereich Software Engineering und Vibe Coding, weil es vermeintlich einfach ist, dass jetzt jeder auch Code generieren und schreiben kann, entstehen dadurch aber per Definition Code-Strecken, die fehlerhaft sind, die Sicherheitslücken beinhalten und die dann auf einer sehr gut kuratierten und auch qualitätsgesicherten Codebasis auf einmal aufgrund der schieren Menge an neuem Code, der entsteht, unverhältnismäßig viele Sicherheitslücken entstehen lassen können, die in dem einen oder anderen Bereich vielleicht nicht unmittelbar zum Problem führen, aber perspektivisch ein Zugangstor und damit ein Risiko sind für Angriffe von außen. Das bedeutet, man braucht Guardrails. Man muss ganz klare Regelwerke schaffen, wie man innerhalb der Organisation damit umgeht, wer auf was Zugriff hat, wie auch solche Systeme wann eingesetzt werden, wo man vielleicht auch eine bewusste Trennung vorwegnimmt. Und dieser Begriff Human in the Loop und damit eigentlich ein Experte, der sicherstellt, dass irgendwo an einem bestimmten Prozessschritt vor Veröffentlichung nochmal eine Qualitätssicherung stattfindet, die wird ungleich wichtiger. Das ist der eine Aspekt. Der andere, auf den du gerade referenziert, ist, wenn man jetzt skalieren möchte, man findet eine Umgebung, in der man Guardrails hat, in der man im Prinzip eigentlich gut unterwegs ist und jetzt will man natürlich mehr von diesen Früchten ernten, dann werden meistens die technischen Altschulden zum Problem. Und wie du es vorhin schon kurz erwähnt hast, die Organisationen, die bisher wenig in Datenqualität, die bisher wenig in entsprechenden Data Governance und Data Strategy investiert hat, die wird dann relativ schnell feststellen, hups, eine Reihe meiner Prozesse kann ich jetzt gar nicht so schnell automatisieren oder agentisch versuchen, autonom ablaufen zu lassen, weil entweder die Systeme relativ viele schlechte Outputs generieren aufgrund fehlender Datenqualität oder weil aufgrund von Medienbrüchen, mangelnder Schnittstellen und auch nicht einheitlicher Handover die Systeme gar nicht autonom weiter sich entwickeln und selbst verbessern können. Und dann muss man meistens relativ tief in den Maschinenraum und muss anfangen, an diesen Defiziten zu arbeiten. Und die hängen häufig mit Versäumnissen der Vergangenheit zusammen, können partiell aber natürlich auch schneller gelöst werden, weil wiederum der Fortschritt und die Geschwindigkeit der AI-Einsatzmöglichkeiten höher geworden ist.
Jetzt weiß ich ja und kenne ja ein bisschen die Valantik und ich kenne ja auch ein bisschen dich. Und jetzt ist es ja so, ihr seid ja auf der einen Seite sehr strategisch unterwegs. Auf der anderen Seite sorgt ihr ja auch für die Umsetzung. Das heißt ja auch, deine Transformation ist ja auch eine andere. Du bist ja jetzt nicht der klassische von den großen Vieren, die da jetzt irgendwelche Folien an die Wand werfen und dann sagen, so muss es sein und jetzt setzt es mal um, hier habt ihr und jetzt habe ich euch ein ROI gerechnet und jetzt ist irgendeine Value reingeschrieben und das wird, wenn ihr das alles macht, dann so. Nein, bei dir ist es so, das machst du auch übertrieben gesprochen, aber dann geht es ja auch los. Ihr steht ja auch da mit einer Mannschaft, die das selber umsetzen muss, die auch selber mit den Methoden arbeiten muss. Auch ein Consultant muss ja heute, eine Consultant muss ja zeigen, dass sie es selber drauf hat, weil eine Beobachtung, die ich jedenfalls habe, vielleicht sehr anders, es gibt sogar, dass Tagessätze mittlerweile steigen, weil ja die Beratungsqualität immer besser wird. Es ist gar nicht so, ach, jetzt kann ich den Consultant ersetzen. Nee, ich kann ihn noch besser nutzen. Und da ist auch die Transformation. Wie geht es bei eurem Großberatungshaus, das aus diesem Top-Level aber auch runter kann und Leute liefern kann, mit denen ich das dann zusammen machen kann. Wie ist denn die Transformation bei euch und transformiert ihr euch dann quasi beim Kunden mit und hebt den auch doch mit hoch? Früher haben wir die Sachen fertig in der Tasche gehabt und wussten, so machen wir es. Jetzt gehen wir ja selber als Berater hier auch in so Gefilde, wo wir es gar nicht wissen, sondern mit voller Zuversicht und Power und haben eher den Menschen, der ja dann liefern muss mit Hilfe der Technologie. Wie ist das so bei dir im Team?
Also per se ist es erstmal für uns eine großartige Zeit, aus einem ganz einfachen Grund, weil wir waren schon immer, oder ich persönlich war schon immer jemand, der in den 20 Jahren die meiste Freude und Leidenschaft daraus entwickelt hat, wenn du wirklich mit Klienten auch was verändern konntest. Also die Befriedigung unseres Jobs besteht in der Regel darin, dass du von der Idee und der Strategie über das Konzept und damit sozusagen die fachliche Vorlage hin zur Umsetzung, aber dann auch zum Ergebnis, zum Release irgendwie sicherstellen kannst, da ist das, was du wolltest, am Ende auch in weiten Teilen rausgekommen und es hat auch noch die Effekte erzielt, die du wolltest. Und jetzt ist das sozusagen der einzig relevante Wert, der überhaupt noch zählt. Also wenn man so will, ist jetzt der Fokus viel stärker auf einen Leistungsbereich entstanden, der ohnehin schon immer von uns unsere DNA und damit sozusagen Treiber unseres Leistungsangebotes war. Und deswegen haben wir in der aktuellen Phase, das erleben wir auch in Pitches, einen Vorteil. Denn wir sind ohnehin bei Projekten, ob das ein Strategieprojekt ist, ob es darum geht, wie sieht unsere AI-Ambition aus bis 2030, wo erstmal der Fokus zum Beispiel auf einer Bewertung liegt und auf einer strategischen, konzeptionellen Arbeit von 8 bis 12 Wochen, da haben wir immer schon Leute dabei, die Architekturen sich anschauen können. Wir haben immer schon Leute dabei, die Domäne-Know-how mitbringen, also den Sektor und damit die Abläufe auch auf Prozessebene verstehen und damit frühzeitig, also in der Strategiephase schon sicherstellen, dass die Machbarkeit dessen, was da besprochen wird, hoch ist und nicht erst ein schönes Konzept und dann schauen wir mal, wie es am Ende läuft und ob das überhaupt irgendwie realisierbar ist. Das heißt, das ist bei uns von Anfang an integraler Bestandteil der Strategiearbeit und damit stellen wir auch sicher, und daran lassen wir uns auch messen, dass wir auch in der folgenden Implementierung das, was wir mit dem Klienten gemeinsam antizipiert haben und von dem wir gesagt haben, dass es umsetzbar ist, auch tatsächlich als Wert und Effekt heben. Und diese Value-Based Offerings, die werden jetzt in Zukunft unseren Markt auch in weiten Teilen bestimmen. Vor allen Dingen, wenn es jetzt um das Thema AI-Transformation geht. Es gibt immer noch einen Beratungsmarkt, der ist groß und weit und beschäftigt sich mit anderen relevanten Fragestellungen. Aber hier geht es ja wirklich darum, was sind die Chancen und die Potenziale und ist auch der Dienstleister erfahren genug und hat genug Umsetzungsexpertise, um dann glaubhaft zu sagen, das haben wir schon gesehen und dafür stehen wir auch ein, wenn dieser Wert nicht erreicht wird, dass wir sozusagen dieses berühmte Skin in the Game auch haben in Implementierungsprojekten.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz spannende Zeit, in der wir uns gerade bewegen und wo wir jetzt auch noch nicht genau das Ende absehen können. Und ich glaube, der Beratungsmarkt, wir werden alle auch innerhalb der Konzerne viel mehr Berater, also Leute, die sehr analytisch gedacht haben, Leute, die vorangetrieben haben, die motiviert haben, werden auch in den Konzernen jetzt immer wichtiger als interne Berater, um es auch in irgendeiner Form nachhaltig hinzukriegen. Wenn ich dich jetzt aber frage und sag, hör mal zu, ich weiß, die liebste Antwort eines Beraters ist, es kommt darauf an, nämlich auf die Branche, aufs Einsatzgebiet, Firmengröße, Kultur und was weiß ich nicht alles. Wenn ich jetzt aber zu dir sage, hey, was sind denn so deine Lieblings-AI-Use-Cases, mit denen man so starten sollte, wo du sagst, ey, die machen wir jetzt bei vielen Kunden schon immer mal wieder, da haben wir schnelle Erfolge, das ist eigentlich ein guter Case. Gerade wenn du so ein bisschen anfangen willst, das at scale zu denken, dann fang erst mal da an und verlang vielleicht nicht da an. Also vielleicht so ein, zwei Sachen für unsere Hörer hast, wo du sagst, das ist schon mal ganz gut, da sollte man mal reingehen, da machen wir immer sehr gute Erfahrungen.
Sehr gerne. Also, Customer Service. Ich habe lange Jahre und bis heute sehr viele Projekte im Telekommunikationssektor gemacht und auch für Energieversorger und für Versicherungsunternehmen. Das sind alles Unternehmen, die über eine extrem hohe Anzahl von Endkunden sorgen. Dort ist und bleibt Customer Service ein ganz wesentlicher Aspekt, ist aber auch gleichzeitig ein großer Kostentreiber. Und in den 20 Jahren, in denen ich meinen Job mache, habe ich extrem viele Projekte begleitet und gesehen, indem man versucht hat, die Qualität zu steigern im Customer Service, aber gleichzeitig auch die Kosten zu reduzieren. Die Möglichkeiten, die jetzt tatsächlich mit AI-Chatbots und generell mit dem Sprachverständnis und der Sprachausgabe dieser Systeme bestehen, sind wirklich disruptiv. Da gibt es die Möglichkeit, tatsächlich zum einen die Qualität substanziell zu erhöhen. Und damit meine ich den Net Promoter Score, den du messen kannst, wenn eben Endkunden zurückspiegeln, ob sie der Meinung sind, dass sie jetzt in dieser Umgebung sich von einem Chatbot oder vom Self-Service-Portal gut beraten gefühlt haben. Und gleichzeitig auch dann die Kosten per Beratung zu reduzieren und damit insgesamt zu einer Kostenreduktion in dieser Domäne zu führen. Was mir dann nur wichtig ist, und es wird häufig auch in der breiten Diskussion falsch aufgeführt, das heißt nicht zwangsläufig, dass wir hier über Personalabbau reden, sondern die meisten Projekte, die wir im Customer Service machen seit 2 Jahren unter Einsatz eben der neuen Large Language Models, die führen fast überall erstmal zu einer Qualität und zur Produktivitätsverbesserung. Zum Beispiel werden gerade für kleinere Anbieter die Rückmeldung, die Qualität wird einfach viel besser. Die Kunden sind viel zufriedener, wie ihnen geholfen wird. Sie werden schneller adressiert. Also sie müssen nicht ewig in der Hotline oder in einem System darauf warten. Und gleichzeitig haben die Agents, die häufig auch überlastet sind oder wo es immer auch Qualitätsprobleme aufgrund des Personalmangels gibt, die werden für viel kritischere Fälle haben sie mehr Zeit und sind nicht mehr unter dem Druck, sich ausschließlich in der Breite um die Masse zu kümmern. Also man sieht da auch extrem viele, vor allem in erster Linie nicht, extrem viele in erster Linie Vorteile bei Produktivität und Qualitätssteigerung. Das ist ein Aspekt, Customer Service. Der zweite ist, jetzt mal ganz andere Domäne, nämlich die Augmentierung der täglichen Arbeit. Ja, Augmentation ist im Englischen der Begriff, den man jetzt als eine inkrementelle Verbesserung des täglichen Arbeitens durch AI bezeichnet. Das ist eine sehr individuelle Perspektive. Jeder von uns hat eine Reihe von täglichen Aufgaben, die man machen muss, aber begrenzt Freude daran hat. Und die kann man in der Regel beschleunigen und dadurch deutlich mehr Zeit gewinnen für andere Aufgaben. Es gibt eine sehr divergente Studienlage, muss man sagen, weil einerseits sehen alle die Effekte, die man durch Augmentierung erzielt, aber gleichzeitig gibt es auch ausreichend viele Studien, die sagen, dass der Zeitgewinn nicht dazu führt, dass man zwangsläufig mehr andere Dinge macht, sondern insgesamt einfach mehr arbeitet. Also so ein typisches Beispiel für eine aktuelle Transition-Phase, in der wir sind. Die Effekte entstehen, führen aber noch nicht zu einer Arbeitsentlastung, eher zu einer Arbeitsmehrbelastung, weil die Mehrarbeit jetzt auch automatisch genutzt wird. Trotzdem machen wir unfassbar viele Projekte mit durchweg immer nur positivem Ergebnis, indem wir operativ im Marketing, in Finance, in HR Mitarbeitern helfen, relativ schnell in ihrer Arbeitsumgebung produktiver zu sein und dabei gleichzeitig aber auch auf die Idee kommen im Team, was man noch eigentlich machen kann mit den Möglichkeiten, nachdem man es gelernt hat. Da hat man automatisch, wie gesagt, auch hier vor allen Dingen Produktivitäts- und Qualitätsboost. Und die dritte Domäne, die ich herausstellen möchte, ist in, das ist jetzt eher technisch, Software Engineering, aber auch generell in der IT-Domäne. Das ist das Thema Testing, / Fehlerbehebung, / Clearing. Die Möglichkeiten, die heute gegeben sind, indem man zum Beispiel generell einfach viel schneller viel mehr Code produzieren kann, diesen Code überführen kann in automatisierte Testingstrecken, das Anforderungsmanagement, das man im Prinzip automatisiert verbessern kann. Wer jemals in seinem Leben ein Anforderungsdokument schreiben musste und in einem großen Programm dabei war, sich mit vielen abzustimmen, der weiß, wie viel Papier da produziert wurde, dass es kein Mensch gelesen hat. Und die, die es gelesen haben, haben es falsch verstanden. In dieser gesamten Kette an Software Engineering, von der Anforderung über das Schreiben des Codes, über das Testings, das ist wirklich bahnbrechend. Das sage ich jetzt wirklich als Informatiker, welche positiven Effekte man da erzielen kann. Immer mit dem vorhin gesagten Hinweis, das birgt auch die Risiken, dass sozusagen damit einem die Gäule durchgehen, weil man dann auch automatisch Fehler ins System baut. Deswegen muss man das sehr klar abgrenzen und mit Rahmenwerken und sogenannten Guardrails auch bestücken. Aber trotzdem in dieser Domäne Software Engineering oder im weitesten Sinne Product Software Lifecycle sind es auch große Kostenvorteile, die man hat. Und da will ich auch mit was aufräumen. Dann darfst du mich bremsen, Andreas. Es wird in den USA vor allen Dingen im Silicon Valley darüber gesprochen oder auch in Leitartikeln referenziert, dass ja die Welt keine Software-Ingenieure mehr braucht, keine Softwareentwickler. Die werden jetzt alle arbeitslos. Das ist wahrscheinlich der größte Hoax, der jemals die Presselandschaft der letzten 6 Monate durchwandert hat. Vollkommen falsch. Das Gegenteil ist der Fall. Der Grund, warum es einen Stellenabbau gab in den USA, vor allen Dingen im Silicon Valley, hat vor allen Dingen mit dem Overhiring, also mit den zu vielen Einstellungen post-Corona zu tun. Das war sozusagen eine notwendige Korrektur aus wirtschaftlicher Perspektive, die dann in dem einen oder anderen Fall fälschlicherweise auf den AI-Effekt appliziert wurde. Fakt ist, es werden mehr Software-Ingenieure in Silicon Valley und insgesamt in der westlichen Hemisphäre gesucht, weil wir werden wahrscheinlich eine Demokratisierung von Software-Engineering in allen Branchen sehen. Diese Talentwanderung der letzten 20 Jahre hin zu den großen Tech-Unternehmen, die vor allen Dingen die besten Software-Ingenieure gebunden haben, das ist jetzt sozusagen genau wie in anderen Bereichen ein bisschen breiter geworden. Und wir werden viel mehr Software-Engineering und damit eine Softwareisierung sehen in allen Branchen, die vielleicht bisher weniger Software-Engineering-Kompetenz hatten und jetzt dank der Möglichkeiten, dank Vibe-Coding das heben können, wenn sie richtig gute Software-Ingenieure im Haus hat, weil ohne die kann man es wiederum nicht kontrolliert skalieren und später auch dann agentisch entsprechend einsetzen in der Breite der Organisation. Deswegen wären das die drei Bereiche, in denen ich sage, da sehen wir jetzt in den Projekten, die wir machen, die größten Effekte.
Schönes Beispiel wieder für, ne? Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Da wieder sieht. Und ich kann den nur aus der eigenen Erfahrung bestätigen. Ich habe mehrere Bücher in meinem Leben geschrieben und seitdem diese Systeme so gut funktionieren und auch so gut auf mich eingehen, bin ich definitiv ein besserer Autor geworden als vorher. Was aber nicht heißt, dass jemand, der noch nie Autor war, das jetzt morgen gut könnte. Genau. Deswegen möchte ich dir dabei pflichten. Ich möchte aber trotzdem noch eine Frage stellen. Und zwar, wir müssen noch ein kurzes Gedankenspiel machen. Du bist morgen eingeladen. Es geht um einen Workshop bei einem Kunden, da heißt es AI at Scale. Ne? Und wie schaffen wir denn jetzt richtig Value mit KI? Problem ist, du wirst über Nacht dein Gedächtnis verlieren. Das weißt du allerdings. Und jetzt gebe ich dir ein Post-it. Ich weiß, du bist Wirtschaftsinformatiker, du fragst jetzt erst, wie groß ist dieses Post-it? Deswegen sage ich dir das auch. Es ist ein kleines Post-it, gelbes, wie es man so kennt, was man so an dem Bildschirm hat, wo man seine ganze Passwörter drauf macht. So, dieses Ding gebe ich dir jetzt und du könntest da jetzt kurz draufschreiben, was du morgen noch für den Workshop wissen solltest, obwohl alle deine 20 Jahre Erfahrung weg sind. Was würdest du so versuchen, dir selber zu merken, damit du weißt, das erzähle ich morgen dem Kunden, da komme ich wieder on track, dafür stehe ich persönlich auch.
Gute Frage. Ich würde 3 Dinge draufschreiben. Das erste ist inkrementell versus transformational. Um die Frage zu stellen, wo will der Kunde eigentlich Wert schöpfen? Man könnte auch sagen, kurzfristig, mittel- oder langfristig. Das verlängernd würde ich mir als Notiz noch schreiben, Augmentierung, Automatisierung oder Redesign. Das ist die Übersetzung in, was heißt das für deine Struktur, deine Prozesse und auch deine Ziele. Und der dritte Aspekt wäre die vorhin schon beschriebene Kette aus Leadership Commitment, Ability to Execute, Capable People und Target Operational Model. In der Hoffnung, mir fällt dann ein, wie wir unseren Ansatz zur Skalierung von AI auch tatsächlich einsetzen. Fairerweise hätte ich jetzt den Zettel schon sehr voll geschrieben, aber ich hoffe, du erlaubst mir diese Anmerkung.
Du hast ja klein geschrieben, das sagt ja auch viel
aus. So sieht's
aus.
So sieht's aus.
Eben.
Genau.
So. Okay, wir haben maßlos überzogen, aber trotzdem, es ist ja mein Podcast, ich kann hier tun und lassen, was ich möchte, das ist halt das Schöne. Und wenn wir überziehen, tun wir das einfach und trotzdem bleibt es gute alte Tradition hier in diesem Podcast. Du kannst sagen, machen und tun, was immer du möchtest hier, dir gehören die letzten Worte in diesem Podcast. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist lieben Dank für die Einladung, Andreas. Alles andere darfst du jetzt sagen. Du darfst das Privates erzählen, du kannst, wenn du, ne, ich weiß ja ungefähr, wo du wohnst, wenn du was über die Frankfurter Eintracht erzählen möchtest, wenn du übers Mittagessen reden möchtest. Es ist alles erlaubt. Es sind deine Bühne, alles, was du schon mal wolltest. Nur nicht danke für die Einladung. Ich sag tschüss, lieben Dank fürs Gespräch. War sehr aufschlussreich, interessant. Würde mich sehr freuen, wenn du mal wiederkommst und wir uns von diesen ganzen Themen nochmal ein Thema als Deep Dive raussuchen. Würde mich persönlich sehr freuen. Ich sag tschüss, auf bald und hört uns bald wieder an. Ciao.
Zuversicht ist für mich der wesentliche Punkt, den man mit AI verbinden sollte. Für uns als Volkswirtschaft und als Kontinent gibt es mehr Chancen als Risiken und ich hoffe, dass wir das auch in Deutschland so sehen und in der Breite aufgreifen.
Schön. Tschüss.
Tschüss.